Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Psalm 33, Vers 12. Mit diesem Wochenspruch möchte ich euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich den Predikanten, Herrn Hans Hartmut Diehl aus Oggersdorf. Herzlich willkommen. Am Montag um 19.15 Uhr ist Gebetskreis in Medenbach. Am Donnerstag um 19.30 Uhr Gebetskreis in Breitscheid. Am Freitag um 9 Uhr ist Bibelwalking, Treffpunkt ist Hofgut Neustadt in Breitscheid. Kommenden Sonntag, herzliche Einladung zu den Gottesdiensten in Breitscheid um 9.30 Uhr, den das Gottesdienstteam zusammen mit Pfarrer Binek gestalten wird. Und um 11 Uhr wieder hier in Medenbach. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 40 Euro. Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben und die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD. Für die eigene Gemeinde betrug die Kollekte 9 Euro. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Dann noch Sonstiges ist abzukündigen. Hinweis zu einem Pachtgrundstück in Breitscheid. Eine Gartenparzelle am Kleingrubeloch oberhalb der Erdbachschwinde ist im Besitz der Kirchengemeinde und kann neu zur Pacht vergeben werden. Sie liegt zwischen Mühlenstraße und Erdbacher Straße. Wer daran Interesse hat, ist aufgefordert, das bitte bis Ende August schriftlich dem Kirchenvorstand mitzuteilen. Wer Fragen zum Grundstück hat, darf sich gerne an Udo Klaas wenden. Dann noch die diesjährige Kleidersammlung für Bedel findet in der Zeit vom 4. bis 9. September statt. In dieser Zeit können die Säcke jeweils von 16 Uhr bis 18 Uhr in Breitscheid im evangelischen Gemeindehaus, in der Erdbacher Straße 4 und in Medenbach bei Käthe Nikodemus, Hauptstraße 5, abgegeben werden. Plastiksäcke liegen am Ausgang zur Mitnahme bereit. Es können aber auch gebrauchte Plastiktüten verwendet werden. Dann noch eine Einladung zu einer Wanderung, und zwar den ökumenischen Pilgerweg am Samstag, den 2. September. Beginn ist um 10 Uhr mit einer Andacht in der evangelischen Kirche Niederweidbach und dort endet der Weg auch wieder gegen 15.30 Uhr. Anmeldungen sind bis zum 30. August entweder an die katholische Pfarrei zum Guten Hirten an der Dill oder an das evangelische Dekanat an der Dill zu richten. Nähere Informationen sind dem Plakat am Ausgang zu entnehmen. Wir singen nun das erste Lied, Nummer 620. Gottes Liebe ist wie die Sonne.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Macht mir doch die Freude und lest mit mir zusammen den Psalm 7, 126. Man findet ihn auf der Nummer 750 im Gesangbuch. Und ich würde gerne die vorgerückten Zeilen lesen und ihr, wenn es möglich, die eingerückten Zeilen. Das Blättern hat aufgehört. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Kommt, lasst uns anbeten. Laudate Dominum. Wir denken an unser Leben und bekennen: Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Taufe zu deinen Kindern berufen. Wir sind dein Volk. Wie leicht vergessen wir, dass du dir das Volk Israel vor Zeiten erwählt hast und es auch heute dein Volk ist. Hilf uns, dass wir nicht überheblich werden, auch gegenüber Menschen anderen Glaubens, sondern ihnen mit der Liebe begegnen, mit der du uns schon begegnet bist. Wir rufen dich an. Kyrie eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gnädig und erbarmt sich über alle seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben. Lob singt dem Herrn, erhebt seinen heiligen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen all Wohlgefallen.
Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir sind deine Kinder, aber wir sind es nicht allein. Du hast dir das Volk Israel erwählt, aus dessen heiligen Schriften wir immer wieder neu Kraft schöpfen und Anregung erfahren. So bitten wir dich, sprich heute zu uns, dass wir deinen Willen erkennen und auch tun. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit, bitten wir. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung aus Lukas 6, Verse 36 bis 41.
Ich lese aus der Neues Leben Bibel. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Hört auf, andere zu verurteilen, und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln, oder es wird euch ebenso ergehen. Vergebt, und euch wird auch vergeben werden. Gebt, und ihr werdet bekommen, was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Er gab ihnen auch folgendes Gleichnis: Was nützt es, wenn ein Blinder den anderen führt? Er wird in eine Grube fallen und den anderen mitreißen. Ein Schüler ist nicht besser als sein Lehrer, aber der Schüler, der hart arbeitet, kann werden wie sein Lehrer. Was hältst du dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes auf, wenn du einen Balken im eigenen Auge hast? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Halleluja. Halleluja.
Mit der Christenheit auf Erden wollen wir unseren Glauben bekennen und soweit es möglich ist, dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und jetzt Lied 557. Ein Licht geht uns auf. Das letzte Lied war von Eckhard Bücken. Eckhard Bücken kommt aus der Rheinischen Kirche und war lange Zeit da der Jugendpfarrer für die Rheinische Kirche. Und ich habe mal in alten Kirchen auf dem Westerwald für den gearbeitet. Da war das Jugendtreffen der Rheinischen Kirche und der hatte so eine interessante Art. Wir haben da Beschallungsanlage in so einem Zirkuszelt aufgebaut und hin und her. Und auf einmal kam da einer rein, sah ein bisschen so aus wie ein Pfarrer. Manchmal kann man die Pfarrer ja auch erkennen, ohne dass sie ein Talar anhaben. Ich hatte es schon gesehen und da kam der an und griff hier neben in die Tasche und holte 50er da raus. Und hat jedem, der da am Arbeiten war, mal einen 50er gegeben. Hat er gesagt, wenn man vorher einen 50er gibt, dann sind die Leute motiviert. War schon spaßig, deswegen den vergesse ich nicht. Hat viele Lieder geschrieben und eins haben wir jetzt gerade gesungen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die heutige Predigt möchte ich überschreiben mit Augen, die sehen. Ich lese den Text aus Markus 8, Verse 22 bis 25. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah der Blinde deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Sowas sieht man nicht oft. Ich habe mal ein Bild gesehen, da war ein Blindenhund, der einen alten Mann führte. Und der wiederum hielt ein Kind an der Hand. Und die drei ziehen zuversichtlich durch das neblige, herbstliche Zwielicht, wie heute oben in Breitscheid, war es ein bisschen neblig. Der Mann, erblindet durch Krankheit oder Krieg, konnte nichts sehen. Das Kind konnte sehen, alles in einem wunderbaren Licht, aber noch nicht so mit der richtigen Perspektive ausgestattet. Es konnte zwar sehen, konnte das aber, was es sah, nicht so werten. Und dann der Hund, wenn man das jetzt misst an dem, wie will ich jetzt mal sagen, an der Vernunft, dass die Vernunft das Oberste ist, war der Hund blind. Aber der hatte die besten Augen, der konnte nämlich richtig gucken. In unserer Welt gibt es viele Arten von Blindheit. Denken wir nur neben dem oben geschilderten Bild an ein anderes Bild aus der Bibel. Simson kennt ihr. Manchmal heißt es ja Simson, manchmal Samson und Delilah. Simson war ein außergewöhnlich starker, aber durch Zügellosigkeit mit Delilah schwach geworden. Er wird gefesselt, er wird eingekerkert und, wie das damals so üblich war, auf eine ganz hässliche Art geblendet. Er sah nichts mehr. Seine Bezwinger führten ihn vor zur Erheiterung ihrer königlichen Gäste anlässlich der Siegesfeier. Noch haben sie Spaß. Der blinde Riese ertastet die Säulen der großen Halle, reißt nochmal alle seine Kräfte zusammen und bringt das ganze Haus zum Einsturz, so dass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Kann man nachlesen, Richter 16, Vers 30. Welch furchtbares Wort, ein prophetisches Wort für eine Welt, die zwar über große Macht verfügt, aber wie blind in der Finsternis umhertastet nach den Mitteln der Selbstzerstörung. Selbstzerstörung durch Klima, Selbstzerstörung durch Waffen, Selbstzerstörung durch Hässlichkeit untereinander. Und deshalb ist auch die symbolische Bedeutung so wichtig. Wenn die Evangelien wiederholt von der Heilung Blinder durch eine Berührung oder ein Wort Christi berichten, nicht das Mitleid mit den Belasteten ist das Entscheidende, sondern das Sichtbarwerden göttlichen Heils. Jesus ist gekommen, damit jene, die nicht sehen, sehend werden. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Aufgang aus der Höhe, der denen Licht bringt, die in der Finsternis sitzen. Jesus selbst sagt, dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn nun dein Auge klar ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn aber dein Auge trübe ist, so ist auch dein Leib finster. Also achte darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Wenn nun dein Leib ganz Licht ist und nichts in ihm finster ist, dann wird er ganz Licht sein, wie wenn durch dich das Licht mit hellem Strahl leuchtet. Lukas 11. Die Bedeutung dieser Worte ist, das innere Licht hängt nicht vom Sonnenaufgang ab, nicht von der Beleuchtung der äußeren Welt, sondern es hängt ab von dem Gesundheitszustand des Sehorgans. Wenn das Auge gesund ist, dann ist die innere Welt hell. Ist das Auge krank oder unbrauchbar, dann lebt der Mensch inmitten einer gut beleuchteten Welt. Und unsere Welt ist gut beleuchtet, dennoch in totaler Finsternis. Doch besteht auch die Möglichkeit, dass wir aufgrund eines Sehfehlers nicht gut erkennen, was wir sehen. Die Konturen, die verwischen sich. Vieles ist unklar. Jesus bringt ein zweifaches Geschenk in unsere Geschichte. Nämlich, er bringt Licht und er bringt Sehvermögen. Jetzt wollen wir mal drüber nachdenken, was das für unser geistliches Leben bedeutet. Zunächst also, er gibt uns Licht. Damit fängt alles an. Durch Jesu Wort und Leben, seinen Tod und seine Auferstehung, durch alles, was damit ausgesagt wird, über das Wesen Gottes und sein Ziel mit uns Menschen, durch all das ist Jesus das Licht der Welt. In seinem Licht sehen wir, was sonst völlig im Dunkeln liegt. Wir sehen in ihm Gott. Und Jesus sagt selbst, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir wüssten auch nicht, wie wir überhaupt handeln sollten, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Er hätte gesagt, wenn ihr mich anseht, seht ihr den Vater an. Wir sehen unseren Weg. Wer im Licht wandelt, wird nicht fallen. Wir sehen uns selbst. Zu Nikodemus, dem Pharisäer, der viele, viele Fragen hatte und nachts dann geschlichen kam, eigentlich in doppelter Finsternis. Die Finsternis seiner Fragen und die Finsternis, dass er nachts gekommen ist. Und er kam zu Jesus und sagte zu Jesus, ich habe viele Fragen. Und Jesus sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden. Es gibt keine Frage, die den Charakter oder die Not des Menschen betrifft, die Jesus nicht erhellt hätte. Durch ihn sehen wir nicht nur alte globale Probleme wie Krieg und Armut neu, vielleicht aber auch ganz persönliche Probleme, wie zum Beispiel eine gescheiterte Ehe oder Krankheit, erscheinen manchmal in einem neuen Licht. Wir kommen zu einer Einsicht, die uns früher völlig fremd war. In Matthäus 9 lesen wir, wie Jesus mitbekommen hatte, dass sich einige darüber aufregten, wie er mit Zöllnern und Sündern beim Essen an einem Tisch saß. Er sagte zu den Pharisäern, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. In der Nachfolge Jesu können wir unsere Feinde lieben, Ausgestoßene und Sünder achten, statt sie zu verachten. Ich habe mal einen Missionar kennengelernt. Der ist bei der Stadtmission in Berlin und arbeitet unter Obdachlosen. Der sagte mir mal, Hartmut, wenn du den Hund nicht reinlässt in dein Lokal, wo du predigen willst, brauchst du zu dem Obdachlosen nicht von der Liebe Jesu anfangen zu reden. Das hat mir schwer zu denken gegeben. Wenn du den Hund nicht reinlässt, brauchst du zu dem Obdachlosen nicht von der Liebe Gottes zu reden. Das ist das Einzige, was Obdachlose manchmal noch haben. Alles hat sich von ihnen abgewandelt, außer ihr Hund. Und sie würden lieber selber verhungern, als dass sie dem Hund nichts zu essen geben. Christus steht gleichsam wie ein Leuchtturm inmitten unserer Welt und er schickt seine erhellenden Strahlen weit über das dunkle Wasser des Lebens. Wohin sein Licht auch fällt, da wird in eine neue Richtung gewiesen, ein neuer Weg in den Hafen der Geborgenheit gezeigt. Ihr wisst ja, ich habe 30 Jahre in einem Missionswerk gearbeitet, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielen unterschiedlichen Gemeinden zusammenarbeiteten. Ist manchmal nicht so einfach. Jeder meint es ja ganz ernst. Nun haben ja alle Denominationen ganz besondere Erkenntnisse. Eine Gemeinde zum Beispiel tauft Kinder. Was anderen Gemeinden nicht so biblisch erscheint. Die Gründer dieses Missionswerks hatten sich jedoch schon ganz am Anfang der Zusammenarbeit darauf geeinigt, das waren übrigens Methodisten, dass diese Fragen nicht so wichtig sind, wenn jemand, der erstmals von Jesu Sterben am Kreuz hört und was das für ihn ganz persönlich bedeutet. Und wenn dann dieser Mensch Christ wird und sich einer Gemeinde anschließt, und dann kann er oder sie es noch immer so halten, wie es in dieser Gemeinde halt üblich ist. Also, die sagten Gelassenheit. Es gibt Dinge, die wichtiger sind, als ob man Kinder tauft oder Erwachsene tauft. Gott hat durch Christus der Welt nochmal gesagt, es werde Licht. Ein Prophet fordert auf, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Jesaja 60, Vers 1. Und als ich fertig war mit der Predigt, habe ich gedacht, wäre auch was Wunderbares für Weihnachten, die Predigt. Vielleicht mache ich das nochmal. Doch noch immer tastet sich die Welt durch die Finsternis. Was stimmt da nicht? Lieben die Menschen tatsächlich die Finsternis mehr als das Licht, weil ihre Taten böse sind und weil man sie dann nicht so erkennt? Oder fehlt ihnen nur das Sehvermögen? Zunächst also gibt Jesus uns das Licht und dann gibt er uns das Sehvermögen. Diese zweite Gabe Christi, das Sehvermögen, wird in dem Bericht vom schrittweisen Heilungswunder besonders hervorgehoben. Zunächst beseitigt Jesus das Unvermögen, überhaupt was zu sehen. Er schafft Licht. Und dann heilt er das Unvermögen, richtig zu sehen, befreit also von einem verzerrten Blick, bei dem Menschen wie wandelnde Bäume erscheinen können. Vollkommene Klarheit des geistlichen Sehvermögens kommt nicht auf einmal. Einige Menschen sehen tiefer, sie sehen durchdringender. Andere sehen mit einem weiten Gesichtskreis, stoßen auch in den Blickwinkel anderer vor. Manche Menschen sehen besonders weit und nehmen daraufhin auch entfernte Konsequenzen voraus. Wieder andere sehen klarer, mit größerer Überzeugung und weniger Zweifel. Kleines Geschichtchen, lustiges Geschichtchen. Da sah mal jemand zwei Männer, die auf einem Ast in einiger Höhe saßen, wie sie dabei waren, den Ast, auf dem sie saßen, abzusägen. Unser Wanderer warnte sie, was passieren würde, die beiden lachten ihn aber aus. Nach einiger Zeit kam der Mann wieder an dem Baum vorbei und musste mit ansehen, wie die beiden Schlaumeier unter dem Baum lagen, über ihren Absturz jammerten und ihre Wunden betrachteten. Der eine Baumfäller sagte zum anderen: "Da schau, da kommt der Wahrsager schon wieder vorbei." Vorausschau ist offenbar nützlich. Es hängt auch viel davon ab, wie man die Dinge nun mal sieht. Ein berühmter Prediger schwärmte von Londons Dreck. "Dieser Schmutz ist Sand", sagte er, "der, wenn er kristallisiert, zum Opal werden kann." Opal ist ein ganz teurer Schmuckstein. "Und Ton, aus dessen Bestandteilen ein Saphir entstehen könne. Zusammengehalten werde das Gemisch von Wasser, das, wenn man es sauber machen würde, filtern, destillieren würde, wie Tautropfen im Herzen einer Rosenblüte sei." So poetisch kann man Schmutz auch betrachten. Aber so barmherzig sieht Jesus die Menschen. Er erkennt beispielsweise in dem Chaoten Simon Petrus den Felsen, in Nathanael einen Israeliten ohne Fehl. Der Kreis der Apostel vermochte sonst niemand zu beeindrucken. Jesus sah ihn mit anderen Augen und nannte die Jünger seine Freunde. Jesus sieht die Menschen, wie Gott sie gemeint hat. Stephanus war, wie man so sagt, ein unbedeutendes Gemeindeglied. Dritte Reihe von hinten. Paulus aber nennt ihn den Erstling in Achaia. Und er sieht durch ihn schon eine ganze Provinz dem christlichen Glauben erschlossen. Epänetus tat nichts Besonderes. Aber er war der Erstling für Christus aus der Provinz Asien. Kann man nachlesen, Römerbrief, Kapitel 16, Vers 5. Also der Anfang der Missionierung eines ganzen Kontinents. Es hängt viel davon ab, wie wir den Menschen sehen und wie wir ihn ansehen. Niemand wird mir widersprechen. Goethe war ein bedeutender Dichter, doch als er über eine von ihm nicht verständliche Tatsache nachdachte, kam er zu einem ziemlich unerfreulichen Ergebnis. "Die Natur", sagte er, "hat kein Gefühl. Die Sonne scheint über die Bösen wie über die Guten. Der Mond und die Sterne sind für die Gerechten ebenso da wie für die Ungerechten." Kommt euch bekannt vor? Jesus machte lange vorher schon die gleiche Beobachtung, kam aber zu einem ganz anderen Schluss. "Liebt eure Feinde", sagte Jesus, "und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn der lässt seine Sonne aufgehen über das Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist." Matthäus 5. Wie viel hängt davon ab, wie du die Dinge ansiehst? Das Auge des Glaubenden erkennt Gottes Fürsorge auch da, wo der andere nichts sieht. So wie wir Dinge und Personen verschieden sehen, erkennen wir auch Christus unterschiedlich. Der ehemals blinde Mann, der noch nicht ganz geheilt worden ist, sieht zwar in der Gegenwart Christi, hell, dunkel kann er unterscheiden. Er sieht ihn aber nur wie einen wandelnden Baum. Maria meint in dem auferstandenen Christus den Gärtner zu sehen. Ihr kennt die Geschichte. Zwei Männer, die einige Zeit zusammen mit Jesus nach Emmaus unterwegs sind, erkennen ihn überhaupt nicht. Erst als Jesus sich zu erkennen gibt, da erkennen sie ihn. Wenn unser geistliches Auge getrübt oder unsere Einsicht von Ungehorsam überschattet ist, dann wird oft die Einzigartigkeit Christi entgehen, die eigentlich alle Menschen veranlassen müsste, nach ihm zu verlangen. Wir brauchen also nicht nur die Gabe des Lichts, sondern wir brauchen auch das Vermögen, klar zu sehen, damit unsere Augen nicht gehalten sind und wir Christus als den Sohn Gottes klar erkennen. Allein Christus, das Licht der Welt, kann unseren Mangel befriedigen. Wenn er unser inneres Auge erleuchtet, dann leuchten wir nicht nur, sondern wir werden erleuchtet. Unser ganzes Leben wird dann hell. Alles kommt in den Lichtschein Christi. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohns, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohns, macht uns rein von aller Sünde. Amen. Und jetzt wollen wir es wagen, Lied 637, Verse 1 bis 4. Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen, alle Nächte werden hell, fangen an zu glühen, Knospen blühen, Nächte glühen, Knospen blühen. Nächte glühen. Alle Menschen auf der Welt fangen an zu teilen, alle Wunden nah und fern, fangen an zu heilen, Menschen teilen. Wunden heilen, Knospen blühen, Nächte glühen. Alle Augen springen auf, fangen an zu sehen, alle Lahmen stehen auf, fangen an zu gehen, Augen sehen, Lahme gehen, Menschen teilen, Wunden heilen, Knospen blühen, Nächte glühen. Alle Stummen hier und da fangen an zu grüßen, alle Mauern tot und hart werden.
Wellen weich und fließen, stumme Grüßen, Mauern fließen, Augen sehen, Lahme gehen, Menschen teilen, Wunden heilen, Knospen blühen, Nächte glühen. Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen.
Wir wollen Fürbitte halten und beten und soweit es möglich ist, dazu aufstehen. Wir danken dir, unser Vater, dass du immer wieder den Bann brechen willst, der über dem Zusammenleben und dem Zusammenhören, dem Sprechen, Lernen und Hoffen von Juden und Christen liegt. Den Bann des Schweigens, der Blockaden und Befangenheiten, die zurückhaltenden Distanzen und der mannigfachen Bilder, die wir voneinander haben. Den Bann der Ängstlichkeiten, der Trauer und der Erlebnisse von Fremdheit und Verletzung. Wir danken dir, dass du uns Anfänge schenkst, Chancen des gemeinsamen Lernens und eines neuen Sprechens zueinander und Betens miteinander und Hoffens füreinander. Wir bitten dich um eine erneute Wahrnehmung voneinander, wir, die wir gegenseitig zu fernen Nächsten geworden sind, schenke Anfänge gemeinsamen Lebens, schenke Frieden und ein neues Reden. Wir bitten dich für die geschundenen Menschenkinder, alle in Israel, an seinen Grenzen und bei seinen Nachbarn, für alle, die wir kennen und die wir noch nicht kennen. Wir bitten dich für alle, deren Lippen fruchtlos klagen, denen Raum zum Leben kaum vergönnt ist, die zu ersticken glauben, unter eigener oder fremder Schuld. Wir bitten dich für alle, die getrennt sind voneinander, durch Hass und Schweigen, Mauern und Parteien, Hunger und Armut. Wir bitten dich für alle, die unter den Kriegsgewalten leiden und denken stellvertretend für alle anderen an die Menschen in der Ukraine und in Niger, und wo Menschen wahnsinnigen Aggressoren und Machthabern ausgeliefert sind. Wir bitten dich für alle, die die Macht in Händen halten und auch für alle, die machtlos sind und darauf angewiesen sind, dass Menschen ihnen Recht gewähren und Freiheit und Brot zum Leben. Wir bitten dich für deine Kirche in allen Konfessionen. Mach sie zum Zeugen, zur Zeugin und zum Werkzeug deines Friedens durch Worte und durch Taten der Barmherzigkeit. Wir bitten dich um ein erfrischtes Gedächtnis, das Gedächtnis, das dein altes Volk Israel niemals verloren hat, das 3000 Jahre Gedächtnis, was uns und anderen Völkern so oft abhanden kam. Dank für die Rettung aus den Fluten des Todes. Du hast's getan, du allein, nicht wir. Wir bitten dich, stifte deinen Wundern ein Gedächtnis, gedenke deines Bundes, du bist der Ort, aus dem wir alle kommen und die künftige Heimat in einem. Lass dich erbitten von uns, du, dem allein Ruhm und Ehre gebührt in Ewigkeit, wenn wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt singen wir Lied 171, alle Strophen, bewahre uns Gott. Geht in diese Woche und in diesen Sonntag mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Unser Herr richte sein Angesicht freundlich auf euch und schenke und erhalte euch seinen Frieden. Amen. Ich wünsche noch einen gesegneten Sonntag und eine super Woche. Bis wieder mal. Ciao.